Ihr würdet gerne mal eine Weltreise machen, wisst aber nicht, was ihr alles zu beachten habt, rechtlich, arbeitsrechtlich. Wenn ihr das herausfinden wollt, dann bleibt dran beim Karrieremarketing-Podcast.
Du hörst den Karrieremarketing-Podcast. Karrieremarketing-Podcast. Mit dem Mann fürs Marketing Christian Hilgers. Und dem Personalexperten Tobias Ganz. Tobias Ganz. Die Abkürzung für deine Karriere. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. In der letzten Folge haben wir dich schon mal ein bisschen kennengelernt, Kevin. Schön, dass du wieder dabei bist beim Karriere-Marketing-Podcast. Auch mir gegenüber, Tobias, auch schön, dass du dabei bist.
Willkommen zurück.
Es wäre nicht so gut ohne dich.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ganz oder gar nicht, würde ich sagen.
So nämlich. Also wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Du hast lange schon den Traum gehabt, eine Weltreise zu machen oder ins Ausland generell zu gehen. Und daraus ist dann so die Idee einer Weltreise entstanden. Und dann hast du irgendwann die Entscheidung getroffen, das zu machen. Du hast uns ein bisschen mitgenommen, welche Gedanken einem dann erstmal so durch den Kopf gehen und wie das organisatorisch erst einmal vonstatten geht. Stichwort Geld und so weiter und wie man dann halt Freunde, Bekannte informiert, die Freundin informiert. Wir wollen nicht die Zeit immer reißen, deswegen haben wir dann auch irgendwann den Abschluss gefunden. Und da möchten wir heute anschließen. Das heißt, wir haben festgestellt oder du hast uns darin mitgenommen, wie kriege ich Geld oder wie finde ich überhaupt erstmal raus, welche Kosten mir entstehen können und so weiter, was brauche ich überhaupt, und das waren so der erste Schwall an Fragen, die halt so naheliegend sind. Erstmal, wo will ich hin, was will ich alles machen, welche Kosten stehen mir da und so weiter. Aber ich sag mal, dann gibt es ja noch so einen zweiten Schwall, weil irgendwann realisiert man dann ja, hey, ich bin so ein komplettes Jahr weg und was ist eigentlich mit meinen Versicherungen, mit meiner Krankenversicherung und so weiter? Wie hast du das erlebt und was hast du da gemacht? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Wo kann man da Informationen finden und wie hast du es nachher auch umgesetzt? Das wäre so die spannende Frage.
Ja, tatsächlich. Ja, wie gesagt, ich hatte halt recherchiert. Wir hatten ja gesagt, die Flüge irgendwie 7.000, 8.000 Euro, das Essen und so weiter. Ich kam auf diese 20.000 und dann kam halt natürlich die Frage, ach Moment, ich muss mich ja versichern. Was passiert denn, wenn ich irgendwo in Australien mir wehtue? Ne? Wer zahlt die Krankenhauskosten? Ich möchte das natürlich nicht aus der eigenen Tasche zahlen. Das würde ja dann nämlich den Betrag, den ich mir vorher ausgedacht hatte, noch vergrößern, wenn irgendwas passieren sollte. Also fing ich dann halt zu recherchieren an, ne, was es da für Möglichkeiten gibt. Und da gab es halt so viele Angebote und ich wusste auch tatsächlich im ersten Moment nicht. Also ich glaube, ich bin erstmal auf eine Plattform gegangen, wo es dann einen Vergleich gab von verschiedenen Anbietern. Aber ich bin mir auch, was das Rechtliche anging mit den ganzen AGBs und was es alles umfasst und zu welchem Preis und ab wann man selbst zahlen muss, ich war da eigentlich komplett überfordert. Das heißt, ich habe mir mehr oder weniger wirklich Wochen Zeit genommen, um zu verstehen, was eigentlich in so einem Vertrag mit so einer Versicherung eigentlich abzuschließen ist. Weil ich meine, es war klar, ich kann halt nicht die ganz normale Versicherung nehmen, die ich halt hier verwende, weil ich ja ins Ausland gehe und halt vor allem in Länder, wo ich noch nicht mal weiß, welche Länder es sein werden. Ne? Wird es Amerika? Wird es Australien? Ich war mir nicht ganz sicher. Und da gab es dann natürlich auch sehr, sehr krasse Unterscheidungen, weil einige Anbieter dann gesagt haben, sie versichern dich auf der ganzen Welt, außer in Amerika. Dann habe ich mich gefragt, will ich denn nach Amerika? Ja, nein, vielleicht, hin und her. Und dann hatte ich mich irgendwann für eine Versicherung entschieden, die dann meiner Meinung nach, nachdem ich sehr viele Recherchen getan habe, die richtige für mich ist, habe aber dann gezweifelt, weil die so günstig war. Also wir sprechen da gerade irgendwie von, ich glaube, 700 Euro fürs gesamte Jahr. Und ich weiß halt, als Arbeitnehmer zahlt man halt definitiv mehr als diese 700 Euro das Jahr. Und das kam mir irgendwie komisch vor. Also hatte ich dann nochmal gewartet und hatte dann nochmal Vergleiche eingeholt. Und dann hatte ich auch versucht, noch mit Leuten zu sprechen, die vielleicht so mal was Ähnliches abgeschlossen haben, aber ja, im Freundeskreis war halt keiner da, Mutter, Vater wusste auch nichts davon und ich habe mich dann eigentlich durch Foren gehangelt. Also ich könnte jetzt auch gerade gar nicht betiteln, durch welche Foren, aber irgendwann hat man so ein Bild von der ganzen Situation und ja, dann habe ich einfach die Versicherung abgeschlossen und gehofft, dass es richtig war.
Okay.
Tatsächlich habe ich eine Versicherung abgeschlossen ohne Amerika. Aha. Weil das halt sonst doppelt so teuer gewesen wäre. Ich spreche ja gerade von 700 Euro, stand damals 2019. Mit Amerika wäre es dann tatsächlich bei 1.400 gewesen. Mhm. Ich hatte nicht verstanden, warum und weswegen, habe auch nicht hinterfragt und mir gedacht, komm, ich will ja eh nicht nach Amerika. Aber wie ihr vielleicht in der ersten Folge gehört habt, ich wollte ja nach Hawaii.
Das klingelt gerade in meinem Kopf rum, das ist auch
genau. In die USA, oder? Richtig, und ich hatte in dem Moment, als ich die abgeschlossen hatte, einfach vergessen, dass Hawaii zu Amerika gehört. Schande über mich. Also zwar ein bisschen doof, aber...
Guter Informatiker, schlechter Geograf.
Ja, ich hatte das irgendwie nicht irgendwie zusammengepackt. Das ist, eins und eins war bei mir nicht zwei.
Okay. Oder wolltest du dir das bisschen Restrisiko erhalten, um das Ganze spannender zu machen?
Na, ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt. Aber ich glaube, das erzähle ich in der nächsten Folge. Warum und weswegen und wie ich das dann gemacht habe. Weil ich habe es ja erstmal ohne abgeschlossen. Und habe ja auch die Gedanken, dass Hawaii zu Amerika gehört, erst später auf der Reise entwickelt, als ich im Hostel mit anderen Leuten darüber gesprochen habe, was für eine Versicherung ich abgeschlossen habe und wo ich noch hin möchte. Naja, auf jeden Fall, das war die eine Sache. Und dann habe ich mich halt gefragt, boah, muss ich mich irgendwie arbeitslos melden?
Spannender Punkt.
Genau, muss ich das tun? Also muss Deutschland wissen, dass ich jetzt weg bin? Ne? Also muss ich meine Wohnung kündigen? Mhm. Vermiete ich die unter? Also das waren nochmal so zusätzliche Fragen, die dann so über die Monate hinweg, ich hatte ja Gott sei Dank genug Zeit, dann aufkamen. Und die erste Frage, die mir dann relativ schnell beantwortet wurde, ich habe dann einfach das Arbeitsamt angerufen oder das, wie heißt das mittlerweile?
Arbeitsagentur, glaube ich.
Arbeitsagentur.
Muss ja alles fancy klingen.
Ja, genau. Und habe dann gefragt, so liebe Leute, ich habe vor zu kündigen, muss ich mich eigentlich arbeitslos melden? Und dann fragte mich die nette Dame am Telefon, ja, haben Sie denn irgendwelche Ansprüche? Ich so, nö, eigentlich nicht, aber könnte ich was bekommen, so nach dem Motto. Und die hat dann gesagt, ja, natürlich hätten sie Ansprüche. Also sie hatte dann halt nochmal gecheckt, wie ich in den letzten 24 Monaten eingestellt war. Und die sagte, ja, sie hatten halt diesen Anspruch. Sie haben ja ganz normal als Arbeitnehmer in Deutschland gearbeitet. Aber wenn sie natürlich den Anspruch geltend machen wollen, müssen sie natürlich was dafür tun. Und ich so, was muss ich denn tun? Und dann sagte sie halt, sie müssen halt bei irgendwelchen Jobinterviews mitmachen. Sie sollen also so schnell wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt kommen. Das hat sich natürlich gebissen mit dem Plan, dass ich halt ein Jahr weg wollte. Und ich sagte ihr auch, dass ich halt ein Jahr weg möchte. Und hat sie gesagt, ja, also in dem Zusammenhang haben sie natürlich keine Ansprüche, ne, weil sie tun ja nichts für uns. Weil unser Ziel ist es ja von der Agentur für Arbeit, die Leute wieder schnell in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Man wird halt währenddessen unterstützt. Aber wenn man halt die Entscheidung trifft, für ein Jahr wegzugehen, dann steht man alleine da. Was für mich ja auch komplett logisch war. Ne? Also ich meine, warum sollen die Steuerzahler in Deutschland meine Reise finanzieren, wenn ich durch die Welt tingle? Also das war schon total logisch. Aber in dem Moment, wenn man das halt nicht weiß und sich nie Gedanken darüber gemacht hat, dann stellt man sich diese Fragen und zweifelt auch vielleicht für den Moment.
Was ich spannend finden würde in dem Zusammenhang, ging es mehr darum, dass man einfach an Jobinterviews teilnimmt, also dass man wieder aktiv versucht, in den Job zu kommen? Oder geht es grundsätzlich darum auch, dass ich quasi die Landesgrenze Deutschland verlasse und mich außerhalb von Deutschland bewege? Weil theoretisch, ich sage jetzt mal platt, ja, hättest du ja theoretisch auch aus dem Ausland remote an Interviews teilnehmen können.
Hey, ich sitze hier gerade im Basecamp von Mount Everest. Ja. Ganz, schön, dass Sie da in Essen-Rüttenscheid gerade mir zugeschaltet sind.
Genau, also sie sagte mir, dass das leider nicht möglich sei. Also wir hatten tatsächlich das Thema kurz tangiert. Mhm. Also ich dürfte mich halt auch nicht weit weg von meinem von meinem Wohnort bewegen, weil ich ja dann auch in dem Sinne, wenn ich Bezüge vom Arbeitsamt bekommen würde, auch Urlaub von denen bekommen würde. Das heißt, ich kann mich theoretisch, wenn ich halt arbeitslos bin, kann ich Urlaub anmelden und sagen, ich bin jetzt vom 14. bis zum 28. zwei Wochen weg. Und das ist auch für das Arbeitsamt okay. Ich glaube, dann hat man auch, glaube ich, 30 Urlaubstage oder sowas, in denen man weiterhin Bezüge bekommt, aber wo man nicht dauerhaft verfügbar sein muss. Und ich glaube, die Auflagen damals, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, waren halt die, dass man, ich glaube, x Bewerbungen schreiben musste und auch entsprechend, ich glaube, ein oder zwei Bewerbungsgespräche vor Ort. Ne? Wir reden ja von der Zeit vor Corona, ja. Da hat man natürlich noch alles vor Ort gemacht. Und das heißt, es war eigentlich gar nicht möglich. Also ich konnte nicht mal eben vom Basecamp wieder zurück runterlaufen, in den nächsten Flieger steigen und ab zum Bewerbungsgespräch nach Deutschland. Und unterm Strich habe ich mich dann aber relativ schnell mit abgefunden. Okay, ich bekomme kein Geld, habe ich auch vollkommen eingesehen, das wäre auch kompletter Humbug gewesen. Ja, das ist die Steuerzahler, wie gesagt, für mich dann irgendwie was zu zahlen. Aber das war dann halt so die Frage, die mir relativ schnell, dieses eine Telefonat, also wir haben wirklich dann eine halbe Stunde telefoniert, die hat sich auch Zeit genommen. Also an der Stelle muss ich sagen, Service war gut. Mhm. Ich habe bisher noch nicht so viel mit der Agentur für Arbeit zu tun gehabt, aber
okay. Fünf Sterne, guter eBay, ja gerne wir.
Ja, also würde ich empfehlen. Meine Erfahrung war nicht schlecht.
Sehr gut. Also das heißt, Thema Geld war natürlich trotzdem, also ein Jahr ja auch, Einkünfte zu verzichten, allen und dran war ja trotzdem ein Thema für dich. Und du hast im Vorgespräch gesagt, du hast auch ein Stück weit, wir sind ja Karriere-Marketing-Podcast, auch das Thema Marketing für dich auch entdeckt, ein Stück weit für die Reise. Und du hattest zumindest die Hoffnung gehabt, darüber noch ein bisschen Einkommen zu generieren. Wie sah das aus?
Ja, genau. Also grundsätzlich war es ja so, dass ich ja diesen Batzen von 20.000 Euro im Kopf hatte, aber auch gleichzeitig ja wusste, dass meine Freundin, die mit gemeinsam in der Wohnung gewohnt hatte, dass ich sie auch noch irgendwie unterstützen möchte. Weil ich wollte jetzt nicht, dass sie wegen mir wegziehen muss. Und dann habe ich mir natürlich auch gesagt, okay, ich übernehme auch einen Teil der Miete. Und dann wurde dieser 20.000 Euro Berg noch ein bisschen größer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, ne, über Social-Media-Kanäle, über Influencing oder sonst wie, halt auch noch anderweitig an Geld oder zumindest auch an Equipment zu kommen. Weil ich meine, wenn man sich so ein bisschen überlegt, was man in Nepal so an Klamotten braucht, also sei es ein gutes Merino-Shirt, das halt nicht so schnell stinkt, eine gute Daunenjacke, die man auch gerne vielleicht 500 oder 600 Euro kostet, das sind alles so Dinge, die man im Vorfeld ja natürlich einkaufen musste, in seinen Rucksack packen musste. Mhm. Der Rucksack selbst, mhm, ne, das ist ja auch nochmal ein Kostenfaktor. Wenn man einen guten haben möchte, bezahlt man auch gerne zwischen 200 und 300 Euro. Und diese Kosten wollte ich mir dann irgendwie sparen. Also habe ich mir gedacht, ach komm, du bist ja auch irgendwie theateraffin, und du hast eine Kamera zu Hause, du hast einen Greenscreen zu Hause, mach mal irgendwas Kreatives, Lustiges und versuch dadurch dann halt entsprechend die großen Hersteller einfach anzuschreiben und zu sagen, hey, guckt mal, ich habe hier eine Idee und ihr könnt ein Teil davon sein. Also habe ich dann so diese Marketing-Trommel angemacht und dann habe ich mir überlegt, ich glaube, das Video gibt es, glaube ich, immer noch bei YouTube. Vielleicht sollte ich es mal rausnehmen.
Seid schnell, guckt es euch schnell an, bevor es weg
ist. Und dann hatte ich mir halt überlegt, dass ich verschiedene Charaktere abbilde. Also ich hatte praktisch den sportlichen Kevin, dann den Adventurer Kevin und dann noch irgendwie den lustigen Kevin oder so. Und ich habe dann praktisch dann Greenscreen genutzt, um mich zusammenzuschneiden und praktisch auch mit einem relativ, ich sag mal, guten Videoschnitt mit verschiedenen Kameraperspektiven daraus ein Interview zu machen und dann dadurch spielerisch den Unternehmen zu zeigen, was ich vorhabe. Und dann am Ende habe ich dann noch, ich sag mal, so 90 Sekunden gehabt, wo ich dann so ein bisschen von der Reise erzählt habe und damit habe ich mich halt bei den Unternehmen beworben. Das hatte tatsächlich bei sehr vielen Unternehmen, also ich glaube, ich hatte insgesamt 220 Unternehmen dann angeschrieben. Oh, also wirklich, wow, von den ganz großen, sei es jetzt diese Hersteller wie Mammut und ne, die dann entsprechend auch Top-Sportler und sowas supporten. Und dann, ich würde mal sagen, so von 40% der Unternehmen, auch von den großen, habe ich Antwort bekommen. Mhm. Von diesen 40% waren ungefähr 80%, die gesagt haben, sie suchen sich selbst die Leute aus, die sie sponsoren. Und es gab aber tatsächlich einige Unternehmen, ich kann jetzt nicht genau betiteln, wie viele es genau waren, aber es waren einige, die gesagt haben, wow, cooles Video, super cooler Content irgendwie und die Idee ist total toll und wir würden dich super gerne unterstützen, auf irgendeine Art und Weise. Blöderweise ist es aber so, dass die wohl diese Marketinggelder, die sie halt jedes Jahr zur Verfügung haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube im Oktober oder sowas, festgelegt werden. Ja. Und ich hatte die Videos dann irgendwie im November, Dezember, also relativ kurzfristig dann offen online gestellt und dann halt auch die ganzen Werbung rausgeschickt und hatte dann Absagen bekommen. Hatte dann teilweise Gimmicks bekommen, also irgendwie ein paar Socken oder sonst wie oder eine Boxershorts haben sie dann doch mal springen lassen, weil das halt so kleine Gadgets waren. Aber ich sag mal, an die großen Dinge dann halt leider nicht. Das heißt, wenn man sowas plant, ist es definitiv Interesse bei den Unternehmen da, also sowas zu begleiten. Die haben natürlich dann auch Auflagen. Ne? Also man muss sich davon ausgehen, dass man halt auch Instagram und ne, wie sie alle heißen, TikTok und sonst wie bespielen muss, ja, mit den entsprechenden Hashtags und auch den Nennungen des Unternehmens und so weiter. Natürlich auch dann immer wieder das Logo oder sowas reinhalten. Also ich hatte auch tatsächlich ein Telefonat mit einer Dame von der Marketingabteilung eines Unternehmens. Das geht also. Mhm. Es ist aber so, dass man sich da vorzeitig wirklich bei den Unternehmen melden muss. Also wenn es geht, wenn man schon weiß, dass man jetzt beispielsweise wie ich 2019 losfahren möchte, dass man sich vielleicht schon 2017, als ich den ersten Gedanken hatte, da schon meldet, um zu gucken, dass man ein Stück von dem Kuchen, den die Marketingabteilungen haben, einfach abbekommt. Aber das Schöne war halt, ich habe die Kamera mal drauf gehalten, da ein bisschen geschnibbelt und hätte halt die Möglichkeit gehabt, wenn ich früher dran gewesen wäre. Und das kann auch ja bei anderen funktionieren, gehe ich stark von aus.
Nur nochmal zum Verständnis, ging es da lediglich um das Equipment oder darüber hinaus auch um eine Bezahlung? Also quasi, ne, wenn du natürlich ein bisschen Product Placement auf deinen Social Media Kanälen betreiben würdest, kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren?
Genau, also grundsätzlich habe ich es in der Bewerbungsmail, die ich geschrieben hatte, offen gelassen. Ich habe gesagt, dass ich grundsätzlich Interesse hätte an Equipment, also an Klamotten, an Rucksäcken, an Schuhen. Also ich habe halt wirklich alle Hersteller angeschrieben, wie es gibt, um auch teilweise vielleicht mehrere Kooperationen abzusahnen. Also für eine gute Schuhausrüstung plus irgendwie einen guten Rucksack und dann noch eine gute Jacke, drei verschiedene Unternehmen. Passt ja wunderbar ins Marketing, was ich mir dann überlegt hatte. Und im ersten Sinne ging es mir darum, grundsätzlich Klamotten abzusahnen. Und im zweiten habe ich natürlich gedacht, wenn ich dann doch irgendwo am Basecamp stehe und dann halt wirklich das Ding reinhalte und ich wirklich dann so ein Real Influencer bin, vielleicht kann man da auch irgendwie über Geld verhandeln. Aber das war dann eher so etwas, was ich dann gemacht hätte, wenn ich wirklich in den persönlichen Kontakt, also ich sag mal so in die zweite Stage, in den Recall gegangen wäre. Da hätte ich es wahrscheinlich dann versucht, das auf der Art und Weise dann aufzuziehen. Ja, aber dahin kam es halt nicht, weil ich halt zu spät dran war.
Aber du hast einen wichtigen Punkt gebracht, das kann man zumindest schon mal mitnehmen. Marketing, also kann auch in einem solchen Kontext funktionieren.
Klar.
Nur Marketing braucht immer Zeit, das auch. Sei es jetzt entweder im Karrierekontext oder jetzt in einem solchen, ich würde es mal im weitesten Sinne Freizeitkontext sagen. Du hättest dann natürlich aber auch 2017, 2019 auch schön die Gelegenheit nutzen können, natürlich auch eine eigene Social-Media-Präsenz ordentlich aufzubauen, ein kleines Personal Branding und so weiter, hätte es natürlich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Impact bei den Herstellern haben können.
Ja, ich muss gestehen, ich habe ein eigenes Logo entwickelt. Das habe ich auch in all meinen Videos. Also ich habe dann später auch noch Videos gemacht. Das habe ich damit drin. Ich habe eine eigene Webseite gebastelt, wo ich das Logo und dieses Branding versucht habe, konsequent durchzuziehen. Also eine gewisse Form von Professionalität, die ich mir dann irgendwo aufgesaugt habe während des Studiums, wollte ich da schon mitschwingen lassen. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum die Unternehmen das so interessant fanden. Weil ich hatte sowohl einen Instagram-Kanal, den gibt es immer noch. Ich habe immer noch eine Webseite, wo ich blogge und so weiter. Plus dieses Video. Und es hatte schon Zweck und Form und ich habe mir dann auch ein Logo überlegt, wo dann auch die Initialien drin waren, also Kevin's Trip to the World. Es hatte alles so Hand und Fuß und ich glaube, wenn man halt nur hingeht und sagt, liebes Unternehmen, ich möchte jetzt Geld von euch oder von Krempel, dann zeigen die den Vogel. Aber wenn du halt wirklich mit einer Geschichte und mit so einem Paket, das vielleicht auch nicht perfekt ist, aber vielleicht gerade dieses Unperfekte kann natürlich auch was hergeben, weil es dann
ist authentisch.
Authentisch ist, genau. Ja. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum die Unternehmen sich dann auch gemeldet hatten, weil ich halt schon in Vorkasse gegangen bin. Also ich hatte da schon einige Stunden, also meine Freundin kann es bestätigen, ich saß sehr viele Stunden im Kämmerchen und habe Filme gemacht, mit Photoshop halt Logos bearbeitet, mir überlegt, was kann am besten funktionieren und ja.
Machen wir an dieser Stelle mal eine ganz kurze Kurzzusammenfassung. Also wir haben die Entscheidung, wir haben Geld, wir haben Versicherungen und so weiter. Jetzt ist noch ein bisschen das Umfeld. Wir haben das in der ersten Folge so ein Stück weit angesprochen. Mhm. Natürlich muss der Chef informiert werden, die Freundin als allererste und so weiter, Familie, Eltern und so. Aber wie bringt man es dann trotzdem noch so auch zu den anderen Menschen, zu weiteren Freunden und so? War das für dich sehr einfach oder wie hast du das gestaltet?
Meine Familie, wie gesagt, mein Vater war da entspannt. Meine Mutter hat sich dann über die Monate hinweg damit abgefunden. Hatte natürlich die Sorgen. Also ich weiß noch, am Abflugtag, da haben wir noch telefoniert und sie war halt nicht am Flughafen, sondern wir haben uns nur dann telefonisch verabschiedet.
Aus emotionalen Gründen, oder?
Nö, der Flug lag doof und ich musste so Frankfurt ausfliegen. Also von eher logistische Gründe, sage ich mal. Aber im Vorfeld, also mit meinen Arbeitskollegen habe ich drüber gesprochen und die fanden das alle cool. Also es war jetzt weniger so dieses emotionale, ich verabschiede mich jetzt für Ewigkeiten, sondern ne, auf der Arbeit wusste ich ja, ich komme ja wieder. Meine Freunde wüssten auch, ich werde mich irgendwie melden, ne, wo auch immer ich bin, Social Media oder dann mal per SMS oder WhatsApp oder was auch immer. Das Schwierigste war eigentlich das, was ich ja schon gesagt hatte, meiner Freundin. Wir hatten, glaube ich, 2017 hatte ich ja gesagt und dann haben wir fast ein Jahr gebraucht, um das Thema eigentlich wieder anzusprechen. Also ohne, dass sie zu emotional wurde, um halt diese Diskussion zu führen, wie wir weitermachen. Und das war dann halt auch ein Teil der Vorbereitung und auch für mich emotional sehr, sehr schwierig, weil ich nicht genau wusste, wie kann ich das Thema mit dir angehen. Und wir sind dann halt irgendwann dazu gekommen, dass wir dann 5 Minuten lang über das Thema reden konnten und sie dann immer gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier abbrechen. Und dann aus 5 wurden dann immer 10 und 15 und 20. Und irgendwann konnten wir dann ordentlich drüber reden und wir haben jetzt auch eine gute Lösung gefunden, weil wir gesagt haben, du kommst mich aber besuchen. Du bist nicht die ganze Zeit dabei, aber wir werden es so einrichten, dass ich, wenn du sagst, ich soll nach Malaysia fliegen, dann bin ich halt da. Dann hole ich dich vom Airport ab und es ist egal, welcher Airport es sein wird. Ich versuche zumindest, wenn es nicht unbedingt auf der anderen Seite der Erde ist, halt da zu sein, wo du auch hin möchtest. Und dann haben wir uns am Anfang auf Malaysia geeinigt. Das war dann auch ein Teil des Vorbereitungsprozesses. Wie komme ich zum richtigen Zeitpunkt nach Malaysia? Zeitgleich hat er natürlich mein bester Freund angemeldet. Also Moment mal, wenn du mich mit deiner Freundin triffst, dann möchte ich auch ein Stück von dem Kuchen abhaben. Und dann hat er mit mir ein Meeting in Japan ausgemacht. Das heißt, wir haben uns in Tokio am Airport getroffen. Und das musste dann auch geplant werden. Und das waren halt so diese letzten Monate eigentlich, wo man dann angefangen hat, wirklich die Flüge auch festzuzurren. Der Gedanke, wie geht's eigentlich dann los, ne, das hatte ich ja gesagt, in Nepal, da hatte ich mir dann auch gedacht, ich mache mal frei Schnauze. Ich hatte mir also die ersten, glaube ich, 4 Tage in einem Hostel in Kathmandu was gebucht und habe gesagt, ja, den Rest, der wird sich schon ergeben. Ne?
Ist mutig, oder? Also wir hatten das ja, ja im Vorgespräch ganz kurz einmal angeschnitten, so die Internetverbindung. Also ich weiß jetzt nicht einzuschätzen, wie sie in Nepal ist. Mhm. Stelle mir sie jetzt aber erstmal ein bisschen herausfordernder vor, Land mit vielen Bergen unter anderem, da eine stabile Internetverbindung hinzukriegen. Mhm. Vor allem auch Menschen oder Einwohner, die ein bisschen verstreuter sind über die Landfläche. Wie sieht's da aus? Und also das ist ja schon ein Stück weit auch ein gutes Gottvertrauen. Das wird schon funktionieren, oder?
Ja, ich hatte vorher gelesen, ich meine, ich bin ITler, das heißt, für mich ist Internet sehr wichtig. Ich hatte vorher gelesen, die SIM-Karten in Kathmandu sind super günstig. Und also die kann man auch direkt am Airport einkaufen. Also ich habe also praktisch neben der Visa gab es dann so einen kleinen Stand mit SIM-Karten, wo man dann für 5 Euro irgendwie eine SIM-Karte kaufen konnte. Mhm. Und ich sag mal, die Verbindung in Kathmandu selbst war hervorragend. Also wahrscheinlich besser als das LTE an manchen Ecken hier im Ruhrgebiet. Nee, und
digitales Deutschland.
Ja, ich möchte jetzt nicht so viel meckern. Ne? Ich meine, ich arbeite in der Branche. Also, nee, aber das ging in Kathmandu. Aber sobald du aus Kathmandu raus wolltest, da wurde es halt schwierig. Also da hatte ich mir das auch anders ausgemalt, als es dann tatsächlich war. Weil ich wollte ja eigentlich jeden Tag auch Videos hochladen über diese LTE-Karte, über diese SIM-Karte. Und das ging halt nicht an jeder Ecke, weil du plötzlich halt ne, von ganz vielen 5.000ern, 6.000ern, 7.000er Bergen umgeben warst. Und du da halt noch nicht mal einen Balken hattest. Also war es komplett tot. No Signal. Und ja, das wusste ich aber vorher nicht. Und ja, ich habe mich da eigentlich so ein bisschen ja, leiten lassen von, ach, das wird schon.
Okay.
Ja, also ich habe halt, wie gesagt, den Flug gebucht. Ich habe mir das Hostel gebucht. Ich wusste, dass ich halt mich ein bisschen akklimatisieren möchte. Sprich, ich war dann, ich glaube, 4 oder 5 Tage in einem Hostel. Ich wollte ja auch noch Equipment vor Ort kaufen, weil das hatte ich mir auch sagen lassen. Gerade bei den teureren Klamotten, also sowas wie eine Daunenjacke oder sowas, die haben dann vielleicht nicht die beste Qualität, aber ich sag mal, für einen 3 oder 4 Wochen Ausflug in Nepal reichen die vollkommen aus und sind halt viel, viel günstiger als hier. Das heißt, da habe ich mir auch Zeit eingeplant und dann habe ich mal geguckt, wie ich dann irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich loslaufen möchte. Weil das war ja auch noch nicht ganz klar. Wo laufe ich eigentlich los, wenn ich zum Mount Everest Base Camp möchte? Da gab es ja jetzt nicht wie ein Schild, so aus dem Motto, hier lang, wie auf A40, ne? Hier bitte raus, Abfahrt 14 und dann bist du da. Und dann musste ich halt auch erstmal organisieren, wie ich mit einem Jeep oder ähnlichem halt an den Startpunkt komme. Weil ich hatte mir auch nicht den 0815 Startpunkt ausgesucht, weil man hätte auch mit dem Flugzeug rüberfliegen können und von da aus dann loslaufen auf so einem Touri-Fahrt, sage ich mal. Ich habe mir gedacht, nee, ich mach's mal knallhart und wirklich mitten in die Pampa, mitten in so ein Dorf, das hatte ich mir vorher bei Google Maps so rausgesucht und gesagt, okay, reingezoomt, festgestellt, das sind 3 Hütten, da laufen wir mal los. Und musste dann irgendwie versuchen, in ja, einen Mix aus Englisch und ja, Handzeichen den Leuten beizubringen, wo ich eigentlich hin möchte und vor allem wann. Weil in Nepal ist das, sind die Englischkenntnisse bei den Personen vielleicht nicht dem Standard gleich, wie es in Europa ist.
Lass mich mal kurz einhaken. Also für die ganzen sicherheitsfanatischen Menschen, die zu unserer Podcast-Hörerschaft gehören, du hast einen Job gekündigt, um eine einjährige Reise zu machen. Du bist teilweise mit Equipment weggeflogen, was du brauchtest, allerdings noch nicht hattest, weil du geplant hast, es dort vor Ort zu kaufen.
Ja.
Du hast gewisse Sachen unterschätzt, was so Mobilfunkverbindung angeht.
Ja.
Du hattest Unterkunft für 4 Tage von 365.
Ja.
Du bist auf Faden gelaufen oder bist gestartet, was auch nicht unbedingt als, also wo du vielleicht auch die ein oder anderen ersten Fußstapfen hinterlassen hast.
Ja.
Zumindest als der Europäer. Also wie viel Unsicherheit kann man in eine Reise packen und wie viel Mut muss man sich dafür zusammenklauben, um das Ganze über die, ja, halt hinzukriegen?
Ich sehe das gar nicht als Mut. Ich hatte halt diesen romantischen Gedanken.
Romantik.
Ich fand das romantisch. Ich fand das einfach schön, einfach mal mir den Weg selbst zu suchen. Also für mich war das eine Form von absoluter Freiheit. Also das Gegenteil von, ich habe einen sicheren Job. Wir leben ja in einem freien Land, natürlich. Wir fühlen uns alle gut. Wir haben Frieden. Ne? Und die meisten Leute, die ja kriegen täglich was zu essen, was zu trinken und sonst wie. Und ich habe mir aber gedacht, ich möchte da ausbrechen und ich möchte die absolute Freiheit genießen, zu tun und zu lassen, was ich möchte, um mir auch meinen eigenen Pfad zu suchen. Also ich wollte nicht zwingend diesen Touri-Pfad gehen, den viele machen. Also mit Kathmandu nach Lukla, das ist halt ein kleiner Flughafen in den Bergen, übrigens der gefährlichste Flughafen der Welt. Das wollte ich halt nicht machen. Ich hasse auch Fliegen, das war auch nochmal einer der Gründe. Und habe mir dann gedacht, nein, ich möchte gerne wirklich 3 Tage Marsch oder 4 Tage Marsch vor dem Flughafen Lukla mitten im Nirgendwo starten, um auch einfach wirklich Nepali kennenzulernen. Also auch ne, teilweise Sherpa und so ein bisschen the Realness. Ich wollte jetzt nicht diesen Touri-Scheiß machen. Ne? Ich wollte halt so ein bisschen mehr. Und das war der Grund, warum ich dann gesagt hatte, ich möchte da unten anfangen und ich möchte auch einfach diese Ungewissheit haben, dass ich vielleicht nicht unbedingt am Abend in irgendeiner Hütte schlafe, sondern vielleicht auch unter einem Baum. Das kann auch passieren. Ne?
Also, zu welcher Jahreszeit warst du nochmal da? Und was für Temperatur hat es dann?
Also unten im Tal, also es fing so bei 1500 Metern an. Das war das Tal, schon relativ hoch. Es war relativ warm. Also es war eine gute Jahreszeit. Ich war ja im April unterwegs. Ah, okay. Das sind auch so die Zeiten, April und Oktober, wo es dann halt wirklich die Möglichkeiten gibt, auch auf den Mount Everest selbst zu steigen, weil es halt größtenteils sonnig ist und nicht so windig. Also man hätte auch draußen schlafen können. Ich hätte auch einen Schlafsack dabei. Hatte ich mir auch in Kathmandu gekauft.
Ja, natürlich. Ja, ich mache eine Bergexpedition, was auch immer. Nein, Schlafsack. Gucken
ja, wir mal. Genau. Ja, wie gesagt, also das, ich sehe das nicht als Mut an, sondern für mich war das einfach ein Abenteuer und ich wollte einfach da rein und ich hatte eigentlich auch keine Angst. Also ich hatte nie daran gezweifelt, dass das der falsche Weg sein könnte.
Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du abends vielleicht da gelegen hast und gedacht hast, oh Mann, hätte ich mich mal besser vorbereitet, wo du so einen Tiefpunkt hattest, wo du vielleicht gesagt hast, ey, was mache ich hier eigentlich gerade? Oder gab es das gar nicht?
Ich glaube nicht. Also es gab einen Tag, ich hatte halt vorher zufällig in einem Hostel in Kathmandu den Alex kennengelernt, auch ein Deutscher tatsächlich. Und er ist in dem Hostel versackt. Und ich habe gesagt, Alex, du willst auch da hoch, lass uns zusammenfahren. Und dann sind wir halt zusammen los. Und ich weiß, ich kann mich an einen Tag erinnern. Ich weiß nicht, das war Tag Nummer 5 oder 6. Da hatten wir uns 25 Kilometer vorgenommen. Und so ab Kilometer 20 habe ich mir gedacht, was mache ich eigentlich hier? Warum tue ich mir das an? Es hat einfach alles wehgetan. Und der Rucksack war noch falsch eingestellt. Ich meine, ich hatte alles alleine gemacht. Ich habe mich auch nicht beraten lassen, soll ich einen Rucksack gekauft dafür.
Glückwunsch, das ist Punkt Nummer 49, glaube ich, auf der Liste.
Ja, es war so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, obwohl ich ja schon 30 war zu dem Zeitpunkt. Aber Kind bleibt in mir drin.
Ja.
Ja, aber das war dann der einzige Moment, also gerade in Nepal hatte ich eigentlich sonst immer nur das Gefühl, wow, 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 weil je höher man kommt und auch der Kontakt zu den Menschen vor Ort, das ist so schön gewesen. Also ich bin auch gerne in den Alpen, das ist auch...
Ist nett,
dagegen nett, es ist nett, es ist wirklich schön, also ich liebe die Alpen, aber mal da gewesen zu sein in so hohen Gebirgen und das zu sehen und auch zu spüren, weil es wurde dann auch natürlich ab 5000 Metern die Luft auch ein bisschen dünner und ich konnte mir das nicht vorstellen. Das kannte ich halt nur von National Geographic, von irgendwelchen Dokus oder so. Und das wirklich in meinem eigenen Körper zu erfahren, was es bedeutet, vorzuatmen. Also dass man wirklich, bevor man den ersten Schritt macht, 3, 4 Atemzüge nimmt, um halt genug Sauerstoff im Körper zu haben, um die Muskeln zu versorgen. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das kann ich jedem empfehlen. Also es ist anders. Es ist eine Erfahrung wert.
Also wir können festhalten, Nepal war auf jeden Fall ein Highlight deiner Reise, deiner einjährigen Reise. Aber das sind ja nicht alle Highlights, die du hattest.
Erstmal müssen wir dann in der nächsten Folge noch zum Flughafen fahren und allem dran. Da kommen noch einige Highlights tatsächlich.
Das glaube ich auch.
Aber für diese Folge waren das schon ganz, ganz viele.
Genau. Ja. Und dabei wollen wir es auch belassen. Und am Ende sei nochmal gesagt, machen wir noch ein bisschen Werbung, ne? Gehört ja dazu.
Ja.
Besucht uns gerne auf den Social-Media-Kanälen. Wenn ihr eine Frage habt an den lieben Kevin, könnt ihr die gerne stellen auf LinkedIn, auf Facebook oder auf Instagram. Schreibt uns einfach. Kevin wird es mitverfolgen und wird auch gerne antworten, denke ich.
Auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich helfe gerne.
Ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen,
ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bis zu den Highlights oder die weiteren Highlights der Reise.
Ja. Spannendes Thema auf jeden Fall. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.
Karriere-Marketing-Podcast. Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing. Tranquility Base here. The Eagle has landed.